Nee, darum geht's heute nicht. Schade. Aber trotzdem, Deep Purple und Child in Time. If you've been bad, oh Lord, I bet you have. And you've not been healed, oh, by a flying leg. Jo, damit habe ich auch mal gesungen, ein Lied, das ich kann. Und es kommt noch nicht mal heute drin vor. Smoke on the Water war das gerade eben eine leicht abgewandelte Interpretation von dem Song, den alle als erst lernen, wenn sie denn anfangen, Gitarre zu spielen. Und heute ein Podcast von mir und Ecke. Wir beide können keine Gitarre spielen. Hi.
Ja. Nee. Ich kann auch nicht so singen wie Robert Plant. Nee, ist ja gar nicht Robert Plant, scheiße.
Robert Plant? Das war Led Zeppelin.
Ja, Ian Gillan. Ich kann auch nicht so singen wie Ian Gillan. Er inzwischen auch nicht mehr, wie er sagt, aber gut.
Dazu kommen wir auch noch, das ist sehr wichtig.
Ja. Wir reden heute über den besten Deep Purple Song überhaupt und ever.
Wir reden heute über Meisterwerk.
Also, ja, wir reden heute über, also... er ist zu Recht immer in den Top 10 in der SWR1-Hitparade. Und er wird, ich zähle jetzt nur mal so ein bisschen auf. Ultimate Classic Rock sagt nur Platz 8 der besten, die 10 besten Deep Purple Songs, das ist natürlich lächerlich. 100 Greatest Rock Vocal Performance of All Time, Platz 3. Und der belgische Radiosender Studio Brüssel hat in den 80ern und 90ern mehrmals Child in Time sogar als den besten Song aller Zeiten gewotet.
Ja, er ist immer so ein bisschen unter den Songs, die nochmal irgendwie so eine Ebene drüber schweben. Sowas wie Stairway to Heaven, Bohemian Rhapsody. Vollkommen zu Unrecht, wie ich finde. Das ist ein Meisterwerk. Es ist ein Song, den eine Band once in a lifetime quasi schreibt. Ne? Also das ist wirklich, da stehen alle Sterne richtig und die haben sich im Studio gesetzt und absolut abgeliefert.
Ich muss ja sagen, ich bin ja richtiggehend wütend, dass die Leute bei Deep Purple immer an dieses halt also das ist ein cooler Song. Das ist ein cooler eben. Song, aber
richtig geilen Text.
Du denkst dann die ganze Zeit, ach, das ist auch nur eine klassische Rockband. Und dann hörst du, was die für anderen Scheiß gemacht haben und denkst, ja gut, Smoke on the Water ist ein guter Song, aber das ist ja, also, nimm mal einer ihrer drei besten oder so.
Smoke on the Water ist auch einer der meist überspieltesten Songs der Geschichte. Also das ist halt, der läuft ja so oft, wenn du irgendjemanden siehst, der Gitarre lernt oder sowas, oder wenn du halt irgendeinen Hardrock-Song einspielst. Das ist die Definition von Hardrock wahrscheinlich, Smoke on the Water. Ja. Und dabei hat es einen richtig coolen Text, ne? Es geht darum irgendwie, dass ein Hotel abgebrannt ist mit Konzerthalle, wo gerade hier Dings gespielt hat, den wir ja auch schon in einem Song hatten. Bobby Brown, von wem ist das?
Frank Zappa,
genau. Irgendein Stupid with a Flame Drawer, genau. Burnt the place to the ground. So geht der Songtext. Und dann bildet sich halt so Rauch über diesem Genfer See oder was das auch immer war. In der Schweiz. Genau. Und das ist halt Smoke on the Water. Das ist super cool eigentlich, aber es ist halt komplett überspielt. Und sinnbildlich auch für Deep Purple. Und Deep Purple hat so coole Songs. Also wirklich, wenn man sich durch ihre Diskografie schaut, zwischen 1969 und 1973 war die zweite Besetzung quasi da, die würde ich sagen, die bekannteste ist. Und zwar mit Sänger
Ian Gillan,
genau, den habe ich schon genannt, der
Bass
singt auch heute
am
wieder.
Bass, genau, am Bass Roger Glover, der war es dann auch seit 1984 wieder dabei.
Der lebt noch, doch.
Ja, also Schlagzeuger schön. Ian Pace ist eigentlich das einzige konstante Mitglied. Mhm. Startmitglied und auch zu der Zeit dabei, 2002 noch bis 2002 dabei gewesen, inzwischen verstorben, der Organist, Hammond-Organist und Keyboarder John Lord, der eine gewichtige Rolle in der Band spielt und vor allem auch im heutigen Song. Und bis 1975 auch an der Gitarre Ritchie Blackmore, der war dann nochmal 1984 bis 93 dabei. Jetzt haben wir alle wichtigen...
Ja, den man unter anderem, Ritchie Blackmore kennt man auch und von anderen Bands, zum Beispiel Rainbow, ist ja
genau.
Sehr bekannt. Alles in ihrem Fach... großartige Menschen. Richard Blackmore, einer der besten Gitarristen, auch immer in Toplisten sehr weit vorne anzusehen.
Zu Recht.
Wenn man Ian Pace anschaut, den Schlagzeuger, der sieht auch heute genauso aus, wie du dir einen 70 Jahre alten Hardrock-Schlagzeuger heute vorstellst.
Jo, er müsste ja schon fast älter sein, aber...
Ian Pace ist 48 geboren, 75. Ja. 75 ist er, ja. Aber der sieht wirklich aus wie so, ich glaube, der hat ein gutes Leben. John Lord sah aus wie so ein Keyboard-Künstler auch auf jeden Fall.
Ja, er war weißer ja auch ein Künstler.
Irgendwie so. Ja, ja. Und Ian Gillan eben als Rocksänger und heute, ja, er kann immer noch singen, aber natürlich hat die Stimme über die Jahre sehr, sehr viel mitgemacht. So dass sowas wie Child in Time mit Sicherheit nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Und da kommen wir auch dann dazu. Ich war auf einem Deep Purple Konzert.
In Bitburg, in Trier.
In Trier. Ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon erzählt.
Ja, das hast du schon mal erzählt.
Trotzdem ganz kurz, das war nach den Anschlägen auf Paris, in Paris, unter anderem in dieser Konzerthalle. Ich habe deren Namen vergessen.
Bataclan. Der Bataclan.
Bataclan, genau, wo gerade die Eagles of Death Metal gespielt haben. Und genau, dieses furchtbare Attentat passiert ist und einen Tag später oder zwei Tage später war ich eben in der Konzerthalle. Die Sicherheitsmaßnahmen waren noch nie so hart vor dem Konzert, auch nicht danach, nee. Wie an diesem Tag. Natürlich, um den Leuten so ein bisschen Sicherheit zu bieten. Und es war sehr wenig los. Natürlich, weil dieser Anschlag da war. Klar, bestimmt ein paar Leute auch gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht auf ein Konzert gehen. Aber den größten Teil, und da bin ich mir bis heute relativ sicher, ist, dass in Trier die Leute nicht gedacht haben, dass da wirklich Deep Purple auf der Bühne steht, sondern eine Coverband.
Ja. Halt.
Weil auch die Tickets relativ günstig waren. Gut, für heute natürlich spottbillig, aber damals haben wir, glaube ich, 30 Euro oder so bezahlt, 35 Euro für einen Stehplatz einfach in der Halle. In Trier ist halt nun wirklich keine große Weltstadt.
Nee.
Da spielt Gildo Horn einmal im Jahr. Jetzt hat Till Lindemann da gespielt und sie haben manchmal noch ein Open Air, wo dann sowas wie Peter Fox ist, ja. Aber dass in der normalen Trier Halle, wo normalerweise die Basketballer in der zweiten Liga spielen, irgendwie die Purple auf der Bühne stehen, war schon sehr, sehr cool und ich musste es auch zweimal lesen.
Ja.
Aber dann waren die Tickets natürlich auch gekauft.
Ja.
Und es war ein gutes Konzert vom Prinzip. Die Lichtshow beziehungsweise die Background-Animationen, also die hätte ich, glaube ich, im PowerPoint besser hinbekommen, aber nun gut. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so. Mittlerweile spielen sie auch wieder große Festivals-Auftritte und sowas. Da haben sie mal ein Upgrade auch gemacht. Und ein Song hat gefehlt. Child in Time.
Ja, den spielen sie inzwischen nicht mehr.
Den spielen sie, also damals zumindest nicht. Ich denke mal, mittlerweile auch nicht mehr.
Nee, den spielen sie, glaube ich, seit ziemlich genau der Zeit nicht mehr mit der Begründung, dass Gillians Stimme das nicht mehr mitmacht. Und dann und wollen sie nicht.
Gut,
und dann wollen sie nicht mehr spielen. Finde ich auch in Ordnung.
Ich finde es absolut in Ordnung, kein Playback zu benutzen. Könnte man ja auch machen, ne? Also die Band ist ja an nichts mehr schuldig. Vom Prinzip könnten sie da die Stimme Playback einspielen lassen. Aber dass man sich selber quasi treu bleibt und irgendwie der Rock-Tradition, dass man kein Playback benutzt und dann einfach statt, dass die Leute da irgendwie ein schlechtes Gefühl haben oder so aus Mitleid klatschen,
ja,
dass man sagt, nee, wir machen es gerade gar nicht, finde ich absolut in Ordnung und gut. Genau, noch ganz kurz zur Band, um das zurückzubringen. Sie hatten 2013, glaube ich, so ein Comeback-Album.
Ja.
What's Now, glaube ich, heißt es oder so ähnlich.
Ja, deswegen waren sie auch auf Tour in dem Jahr.
Now What, genau.
Now What.
Ja, genau. Das auch auf 1 der Charts gegangen ist, danach die nächsten drei Alben wieder auf Platz 1 der Charts, hatte großartige Kritiken, das weiß ich noch. Ich habe selber geholt und fand es auch super toll. Auch wenn es nichts Weltbewegendes war, aber seitdem machen die echt solide Rockmusik. Also einfach, als hätten sie Spaß mit dem, was sie machen. Das kommt nun mal auch nicht so oft vor. Und
ja.
Jetzt kann man sagen, ja, sie haben den Absprung nicht geschafft, irgendwie zur Rente oder sowas, aber wenn sie einfach Bock drauf haben und glaub, das hört man noch, weil ich glaube, Geld allein durch Radio von Smoke on the Water sollten die ihre Rente eigentlich sicher haben. So, ich habe ganz viel gelabert. Sorry dafür.
Ja, dann.
Aber
ja, also,
wir haben noch einen kurzen Song zu besprechen.
Einen ganz kurzen Song, der geht nämlich nur geschlagene 10 Minuten und 22 Sekunden.
Und was ist an diesem Song so toll, Ecke?
Alles. Also fangen wir mal an.
Gut, alles klar. Ciao.
So. Nein, fangen wir mal ein. Der Song beginnt ja total ruhig, total langsam. Wir haben nur die Hammond-Orgel, dann so eine ganz leichte Schlagzeugbegleitung und ein Intro, was sich wirklich in dein Hirn hineinfräst. Und irgendwann fängt er an, Sweet Child in Time. Und dann kommt der Gesangsteil und er singt sehr leise und dann ist die Dynamik baut sich ganz langsam auf. Also in der Zeit, wo andere Songs schon vorbei sind, hat der Song gerade mal angefangen. Dann kommt der Bass ins Spiel. Ja. Dann exkaltiert dieser Gesang von so leicht weinerlich in so richtigen Hilfeschreien mit diesem, was ich ja eben schon leidlich parodiert habe, mit diesem Und dann kommt die Gitarre rein und dann ist der erste epische Moment gekommen. Und dann denkst du so, okay, Balladenaufbau, okay. Und dann kommt der der Teil B, und der Teil B macht aus diesem Song das Meisterwerk. Weil dann geht's.
Ich finde den Übergang dazu schon geil.
Der Übergang.
Mit dem Schlagzeug.
Genau, der Schlagzeug leitet den Übergang ein. Und dann haben wir das, weil der Song, die Genrebezeichnung, die erste Genrebezeichnung ist Heavy Metal, die zweite ist Speed Metal. Und dann kommt der Speed Metal Teil und dann geht's ab. Weil dann haben wir hier Gitarre gegen Orgel und das Schlagzeug treibt beide an. Und dann haben wir wirklich diesen Kampf zwischen Lord und Blackmore in diesem Song. Und währenddessen irgendwann steigt dann Gillian wieder ein zu singen. Ah vorher bricht das ja alles komplett ab, weil das Tempo.
Komplett ein.
Das Tempo steigert sich ins Unermessliche. Also wirklich, es wird immer schneller. Da sind wir wirklich im Speed Metal Bereich. Und dann geht der Song quasi nochmal von vorne los, nur ein bisschen kürzer. Und das hat so eine Wucht und so eine Schlagseite. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich.
Und es macht trotzdem Spaß zu hören.
Ja.
Tatsächlich. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie eine Metal-Nummer ist, wo man dann nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, oder zu progressive oder psychedelic, steht ja auch noch als Genrebezeichnung. Ja. Nee, so ist es halt nicht, sondern man kann dem Song dann doch immer noch folgen.
Ja.
Und was ich ja ganz lange nicht wusste, obwohl es komplett Sinn macht, ist, dass es ein Antikriegslied ist.
Ja.
Und wenn man das weiß, dann macht es den Song halt nochmal besser, einfach weil dann macht das irgendwie Sinn, die Schlagzeuge, die sich anhören wie Kanonenschüsse, und die Instrumente, die, du hast es eben schon beschrieben, einfach Krieg führen in diesem Song quasi. Einfach gegeneinander spielen und sich versuchen, gegenseitig zu überbieten und zu überschreien, ja auch mit den Hilfeschreien von Gillian.
Und dann hast du noch einen Vorteil in diesem Song, und wir müssen darüber reden, ich habe es eben schon mal kurz angerissen, John Lord, Organist, der hat eine Hammond-Orgel gespielt, und die Hammond-Orgel ist das geilste Tasteninstrument, was es gibt.
Ja,
die ist so geil.
Ja.
Und die gibt dem Song diesen ganz charakteristischen Klang. Und generell, alles, was eine Hammond-Orgel hat, kann partout nicht schlecht sein. Und der Song hat massiv Hammond-Orgel.
Absolut. Und jetzt denkt man sich, okay, das ist ja eigentlich eine Hard-Rock-Band, ne? Und die anderen Stücke, die man von ihnen kennt, Smoke on Water, Speed King, Black Knight oder sowas, auch richtig coole Stücke. Aber, also, es ist jetzt anders wie in Bohemian Rhapsody zum Beispiel von Queen, wo man von Queen weiß, die haben aber ganz viele Sachen ja auch noch im Repertoire. Das ist ja keine Rockband, reine Rockband, sondern ne, die haben ja ganz viele Einflüsse und sowas. Und wir haben es quasi die Purple als Hardrock-Band geschafft, so ein Magnum Opus hinzubekommen. Eine wichtige Frage, die mal auch in so einem Biopic oder einer Doku beantwortet werden könnte, meiner Meinung nach. Hat bestimmt eine interessante Geschichte dahinter. Natürlich sind die ein oder anderen Substanzen der Zeit wahrscheinlich auch nicht auszuschließen. Aber
anders was super kommt's interessant auf so einen Song ist, rein
musikalisch.
Nicht. Anders kommt es auf so einen Song
kommt's nicht. Zu so einem Song, ja, vielleicht ein Grund, warum solche Songs heute nicht mehr geschrieben werden. Oder warum man davon nichts mitbekommen kann auch sein. Aber was super faszinierend ist, und ich habe echt keine Ahnung davon, aber es ist trotzdem krass einfach, weil dieser Song so lang ist und so toll ist, er besteht aus 3 Akkorden.
Mhm.
Also man muss manchmal vielleicht auch nicht die musikalischen Genies, Marke Beatles oder sonst wer sein. Wenn du das, was du richtig gut kannst, einfach ausspielst mal als Band, dann kann sowas halt auch fantastisch.
Ja, das Interessante ist ja tatsächlich, dass John Lord ja tatsächlich eine klassische Musikausbildung hat. Das heißt, der hat viel von der klassischen Musik mit reingebracht. Und dennoch entscheiden sie sich dazu, das sehr dosiert einzusetzen. Genauso wie sie Elemente des Blues und des Folks, jetzt in dem Song eher weniger, aber auch in ihrer Musik Folk, Country mit drin haben, Psychedelic, waren wir hier auch mit drin. Die waren halt nicht so Musiker, die raushängen lassen haben, was für gute Musiker sie sind. Sie haben einfach gute Musik gemacht. Und auf Live-Konzerten waren sie flexibler. Also da haben sie auch die Solis ausgeschmückt, deswegen auch ganz beliebte Liveband gewesen.
Ja, absolut. Manchmal ist es ja sowieso lustig bei Live-Alben, warum manche Live-Alben so kollektiv werden, beziehungsweise so krass abgehen. Hier Made in Japan ist ein sehr bekanntes Live-Album von Deep Purple. Ich denke dann noch an sowas wie AC/DC Live at Donington Park. Ist sowas, Pulse von Pink Floyd,
Queen Live
in Budapest.
In Budapest oder Live at Wembley Stadium.
Montreal auch, ja.
Ja,
also oder Wembley Stadium auf jeden Fall natürlich.
Also Elton so ein paar Sachen. John war auch eins.
Ja, es gibt so, aber so Around the World, ne, quasi so Sachen. Ist schon lustig, wie manche so berühmt werden. Aber ich wollte gerade noch die richtige Begründung geben, warum der Song, warum er den heute nicht mehr singt.
Ja.
er hat keine engen Hosen mehr an. Zumindest hat er das wohl mal in einem Interview gesagt, dass er, als er den Song gespielt hat, dass er seinen Schrei entdeckte durch eine zu enge Hose.
Ja, gut. Dann noch ein paar Fun Facts. Also der Song ist seit 2008 jedes Jahr auf Platz 3 der SWR1 Hitparade Baden-Württemberg gelandet. Bei SWR1 Rheinland-Pfalz ist er mal ein bisschen weiter hinten, aber er ist immer in den Top 10, zu Recht.
Top 10, ja.
Und auf der Beerdigung von Jan Fedder wurde das Stück auf der Orgel gespielt.
Das ist ja schon. Ja, nicht Jan, das Großstadtrevier.
Nee, Jan Fedder ist ja, ich weiß ja nicht, ob du jemals Großstadtrevier gesehen hast, aber Jan Fedder ist
klar,
ja...
Klar, habe ich das Großstadtrevier geschaut.
Ja, siehste. Jan Fedder ist ja riesiger Deep Purple-Fan und hat das natürlich auch irgendwann in seine 30 Jahre alt währende Rolle im Großstadtrevier einfließen lassen, weswegen da mehrmals Deep Purple lief im Großstadtrevier in den späteren Staffeln.
Ob ich da noch geschaut habe, weiß ich nicht. Ja, wohl Großstadtrevier ist. Ja. Müsste man sich heute nochmal anschauen.
Ja, ja.
Nur gut, das war die Schalt-in-Time-Folge. Falls ihr den Song aus irgendwelchen Gründen nicht kennt, er wird nicht so häufig gespielt wie andere Meisterwerke in der Musikgeschichte.
Ja, weil er so lang ist und weil er auch so deutlich in drei Teile zu gliedern ist. Also Bohemian
Du kannst noch nicht mitkrölen, du kannst mitschreien, wenn du willst, aber...
Ich sag mal so, wäre 6 Minuten lang, hätte er noch eine Chance, weil Bohemian Rhapsody hat es bewiesen, aber 10 Minuten 22 ist schon arg lang.
Ja, absolut, absolut. Und sie haben halt einen Song, der immer und immer wieder gespielt wird.
Ja, das kommt immer noch hinzu.
Mehrere natürlich.
Ja, aber sie, also
Deep Purple ist ja nur wirklich.
Aber der erste Song, den jeder Mensch von Deep Purple kennenlernt, ist Smoke on the Water einfach.
Natürlich, klar, aber also man darf auf jeden Fall nicht verschätzen, wie groß diese Band Ende der 60er und Anfang der 70er
war. Nein, aber ich sag mal, im kulturellen Gedächtnis ist davon leider zu wenig hängen geblieben. Also ich glaube, jeder weiß, dass das eine große Band ist, aber vielen Leuten wird es schwerfallen, mehr als 2 Deep Purple Songs aufzuzählen.
Wahrscheinlich schon, ja. Aber
und das hast du bei Beatles, Rolling Stones, Queen, The Who halt nicht. Okay, The Who vielleicht auch, aber...
Ich sag mal so, 4 Nummer-1-Alben in 4 Jahren, zwischen 1970 und 1974.
Ja, und das, zu der Zeit ist das eine Ansage.
Und dann immer wieder neu erfunden, neue Sänger gehabt, neue Künstler.
Vielleicht hat
auch
das auch was dazu beigetragen, dass
absolut,
dass die Band, dass es nicht so diese Kernbesetzung gibt wie bei denen, die als die größten der Musikgeschichte gelten.
Mit Sicherheit, auch wenn sie heute, also die noch leben, außer Richie Blackmore, sind sie ja quasi wieder da.
Ja.
Aber und machen ja auch noch Musik und sind ja auch noch auf Platz 1 der Charts, also die Leute haben sie jetzt nicht vergessen. Und aber ja, dafür war wahrscheinlich so in den 80ern, 90ern zu still, zu viel Veränderung drin, obwohl auch da gute Lieder entstanden sind.
Ja.
Any Fool Know That kann ich da zum Beispiel empfehlen.
Ja.
Aber zu viel Veränderung hat wahrscheinlich so ein bisschen der Legacy geschadet.
Ew.
Zu Unrecht.
Schade.
Gut, dann machen wir die Folge dicht mit
den
Songs für den Dezember.
Stimmt, wir müssen ja noch wählen. Wir müssen ja noch 3 Songs.
Wir müssen ja noch wählen, ja. Und ich muss natürlich mal anfangen. Weil der Dezember gehört dir zumindest bis Folge 100.
Ja, jetzt müsste ich natürlich...
Das ist jetzt Folge 97, das heißt 98, 99, 100. 3 Folgen.
Und die Jahresabschlussfolge.
Und danach gibt es natürlich vor allem eine Jahresabschlussfolge.
Mit, mit den besten und schlechtesten Songs des Jahres. Das wird lustig.
Die schlechtesten werden dieses Jahr, ich habe gar kein Radio gehört, deswegen schlechteste, ich muss mal,
ja,
ich muss mal gucken, was meine Kommilitonen so hören.
Dafür bin ich dieses Jahr zuständig für die schlechtesten Songs alleine. Scheiße.
Ja, gut.
Aber gut. Dann machen wir doch erstmal Folge 8.
Wenn du
8.
den Beatles-Songs bei den schlechtesten machst, dann kündige ich dir die Freundschaft, ne? Ja,
nee, also das würde ich nie tun.
98. Folge 98.
Folge 98 ist natürlich ein gutes Geburtsjahr. Ach komm, ich nehme jetzt, wir müssen dieses Jahr nochmal Schlager machen. Deswegen nehmen wir jetzt, also, ob das jetzt so der eistreine Schlager ist, ist jetzt natürlich auch eine Frage, aber wir nehmen von Joy Fleming, ein Lied kann eine Brücke sein, aus dem Jahr 1975.
Okay, gut, dann hast du was Deutschsprachiges, muss ich das nicht machen. Ich stand nämlich so zwischen...
Ja.
Welches Jahr war das?
1975.
75, okay. Ich stand nämlich so zwischen zwei zwei Songs. Dann machen wir nämlich nicht Marius Müller Western Hang, das wäre das andere gewesen.
Da bin ich froh, dass ich was Deutschsprachiges gewählt habe. Sorry, ich kann Westernhagen nicht leihen.
Ja, ja, ja. Ich bin gerade überlegen, ob wir den schon hatten. Aber es ist auch die 70er. Hm, da geht das ja gar nicht.
Komm, mach. Ist doch jetzt egal.
Ja, dann Smashing Pumpkins. Bullet with Butterfly Wings.
Smashing Pumpkins? 70er?
Nein, nein, das sind die 90er. Ich hatte noch Supertramp als andere Auswahl.
Und dann machen wir nicht Supertramp, dann machen wir die Smashing Pumpkins, okay.
Ja, du hast die 70er genommen, sorry. Kann ich
nicht sagen. Ja, egal. Smashing Pumpkins, wie ist der Song?
Bulletproof. Nee, Quatsch. Sorry, Moment. Muss mir auch nicht merken. Ich weiß auch nicht, warum der so einen dummen Titel hat. So Red in the Cage ist immer mein Name dafür. Aber er heißt Bulletproof Butterfly Wings. Kennst du auch.
Aus dem Jahr...
Was weiß ich, 90er.
90er.
Aus dem Jahr 90er. Moment.
Ja, ich kann ja schon mal sagen, was Folge 100 sein wird.
Bullet with Butterfly Wings ist aus dem Jahr 1995. Sehr gutes Jahr, ne?
Ja. Und dann machen wir als Folge 100, machen wir Queen featuring David Bowie Under Pressure.
Aber wir hatten doch schon Queen.
Aber wir hatten doch schon
Aber Queen. Aber wir hatten noch nicht David Bowie.
Aber wir hatten noch nicht David Bowie. Under
Pressure. Wir können auch alternativ Vanilla Ice machen.
Bitte nicht.
Das ist doch dasselbe.
Oh ja, da ich habe beinahe einer Person eine Freundschaft gekündigt wegen Vanilla Eis. Aber das erzähle ich dann in der zugehörigen Folge.
Ich bin gespannt. Gut, wir sehen uns im Dezember. Habt eine gute Zeit, habt ein paar hoffentlich nicht so verregnete Wochen und hört ein bisschen Deep Purple. Das tut immer gut. Ciao, ciao.
So.